Liebe Jazzfreunde, ich grüße euch sehr herzlich, auch heute aus dem King Georg Jazz Club in Köln. Wir haben einen ausgewiesenen Jazz-Kenner heute zu Gast. Mein Name ist Jochen Axer und mir gegenüber sitzt Uwe Bräutiger.
Hallo.
Uwe, du machst eigene Jazz-Sendungen. Erzähl mal, worum es da geht und wo du sie überhaupt machst. Ich glaube, bekannt bist du über Jazz NRW, aber du machst ja alles Mögliche.
Ja, ich habe lange bei Jazz NRW auch gearbeitet, bei NRW Jazz, und habe immer die Szene vor allen Dingen auch in Köln beobachtet. Beobachtet heißt, ich habe viele, viele, viele Konzerte besucht, viel Musik gehört. Und über einen Zufall eher, über einen Freund, der mich angesprochen hat und sagt, hättest du nicht Lust, sonntags morgens auch eine Jazz-Sendung im Radio zu machen? Im Internetradio 674 FM, das ist ein unabhängiges Kölner Radio, was ganz ohne Werbung auskommt, nur aus Mitgliedsbeiträgen und Spenden sich finanziert.
Sehr gut.
Und daraufhin habe ich zugesagt und habe dann seit mittlerweile einem Jahr diese Sendung, die zweimal im Monat stattfindet. Ich habe die Jazz and Beyond genannt, um mir ein bisschen Raum zu schaffen.
Ja, genau.
Das heißt, da darf auch mal ein Rhythm and Blues-Stück, ein World Music-Stück drin sein. Da ist also vieles möglich, aber das Kernstück ist der Jazz, ja.
Okay, damit stellt sich ja sofort die Frage, erstens, wie bist du überhaupt zum Jazz gekommen? Und dann anknüpfend, was sind deine Schwerpunkte in dieser ja inzwischen großen Breite des Jazz? Mhm. Wir haben ja ganz viele Facetten. Aber zunächst mal, wie kommt jemand wie du, Uwe, zum Jazz?
Ja, ist auch eine gute Frage, denn ich bin natürlich groß geworden mit den Beatles und den Stones oder auch mit Frank Zappa und habe viel so auch, Jazz war für mich maximal ein bisschen Fusion oder so. Das war mir irgendwie zu intellektuell damals, als junger Mensch. Ich brauchte mehr Rhythmus, ich brauchte irgendwas.
Power.
Ja, irgendwie könnte man das so sagen, Power vielleicht. Ich habe es immer wieder versucht, weil ich merkte, eigentlich ist das ein Bereich, der mich interessiert. Habe mich reingehört und merkte, ist nicht deins. Und irgendwann mal, als ich so Ende 20, Anfang 30 war, war ich beruflich unterwegs mit dem Auto und habe eine Sendung über Drogen gehört im Südwestfunk. Mhm. Und da ging's um Gary Mulligan und Chet Baker.
Okay.
Und dann spielten die Musik von den beiden, unter anderem My Funny Valentine und also ein paar andere Stücke.
Klassiker.
Genau. Also Cool Jazz, 50er Jahre Anfang. Und ich war ganz begeistert und dachte, Mensch, das sind doch wunderbare Sachen. Und habe dann den Faden aufgenommen, habe mir mehr Musik dazu geholt, habe dann angefangen, Miles Davis und John Coltrane zu hören. Vor allen Dingen viel Hardbop, was ich auch heute noch gerne höre. Und so bin ich dann irgendwann mal in den Ende 20, Anfang 30 zum Jazz gekommen. Mhm. Habe aber durchaus immer noch, auch heute mache ich das noch, andere Indie-Musik oder Rock, Reggae.
Ja, das heißt das also breit aufgestellt.
Genau, ich bin immer noch sehr breit aufgestellt. Aber der Jazz nimmt einen großen Raum ein und auch hat von diesem Zeitpunkt, auch habe ich viele Konzerte besucht. Und meine Frau, die eher aus der Klassik kommt und mir auch klassische Musik nahegebracht hat, die hat auch sehr großen Spaß gehabt. Die sagt immer wieder, du hast mir den Jazz nahegebracht und ich dir die Klassik. Und das war tatsächlich auch bei uns so.
Ja, was ja auch beschreibt, dass man sich tatsächlich in diese Musikgenres reinhören muss, ne? So ganz von heute auf morgen geht das ja in vielen Teilen nicht. Also vielleicht im Klassiker ja, aber ansonsten ist es auch eine Hörgewohnheit, ein Kenntnis erlangen, ne?
Ja,
an der Stelle.
Auf jeden Fall. Also wenn ich denke, am Anfang war es so waren so die Cool Jazz und Hardbop Klassiker und so die besonders freien Sachen gingen mir nicht so ganz leicht ins Ohr. Ornette Coleman oder auch das zweite Miles Davis Quintett. Also ich war immer noch bei dem ersten ursprünglich, Und das brauchte seine Zeit. Und heute höre ich Sachen gerne und habe ein Ohr dafür. Aber das ist, sehe ich auch so. Das ist eine Hörgewohnheit, die man aufbauen muss. Dazu braucht man vor allen Dingen eins, Offenheit. Man muss Lust darauf haben und sagen, ich lasse mich einfach mal darauf ein, auch wenn es nicht sofort eingängig ist.
Ja, ganz klar. Nun weiß ich, du stammst eigentlich aus Düsseldorf. Da muss ich ja als Kölner froh sein und glücklich, dass du hier offenbar die Kölner Szene auch besonders schätzt oder die regionale Szene. Bist du mit dieser Kölner Szene zufrieden? Ich behaupte ja immer, im Jazz gibt es nur Berlin oder Köln.
Ja.
Und natürlich stehe ich für Köln.
Ja, ja. Das sehe ich auch so. Also ich habe auch die Düsseldorfer Szene immer mitverfolgt. Ich nehme Peter Weiß oder
ja, klar.
Philipp von Endert und mag auch diese meine Local Heroes, die mag ich auch gerne. Und wenn ich eine Gelegenheit habe, gehe ich auch zu den Konzerten.
Ja, klar.
Aber Köln hat einfach eine durch die Musikhochschule eine breite Musikszene, die überhaupt nicht vergleichbar ist. Also es gibt keine andere, Berlin vielleicht als einzige Stadt, keine vergleichbare Stadt mit diesem Musikangebot. Und
ich glaube, die Musikhochschule spielt schon eine riesige Rolle. Ne?
Ja.
Wobei man ja immer sagt, und so ist es ja auch, dass die ein bisschen so dem Avantgarde-Jazz näher stehen auch, ne? Wenn wir, wie du weißt, ja hier im Club eher so straight ahead machen, aus meiner Sicht auch deshalb, weil es eben für das Publikum, das vielleicht nicht jeden Tag Jazz hört, ein bisschen leichteren Zugang immer produziert oder auch vielleicht als Unterhaltung, wenn auch qualitativ hochstehende, einfacher ist, schlicht einfacher.
Mhm. Ja, das ist auch wahr. Also die Kölner Szene ist stark avantgardistisch geprägt und nicht nur durch die Musikhochschule, sondern auch durch die Tradition der neuen Musik, durch Stockhausen. Und das ist ein Einfluss, der heute noch sehr, sehr spürbar ist, der die Kölner Musik auch spannend macht. Nehmen wir das Acht-Brücken-Festival oder
ja,
solche
klar.
Sachen, die
ja,
internationalen Ruf haben und Köln als Musikstadt auch mitprägen. Und ich freue mich, dass durch das King Georg auch der Straight-Ahead-Bereich, der in Köln nicht so stark vertreten ist, auch seinen Raum hat. In Düsseldorf ist das ja, die Szene ist insgesamt kleiner, aber dieser Bereich ist da, der traditionellere Jazz ist da, er hat dann vielleicht einen größeren Stellenwert oder so.
Das
ist jetzt keine Avantgarde-Stadt. Ne?
Im Grunde sind wir ja ein bisschen hier zum King Georg, als die Chance bestand, das zu übernehmen, genau in dieser Überlegung gestartet, weil ich nie verstanden habe, warum bei so einer Jazzstadt, wie Köln sicherlich ist, mit so einer starken Szene insgesamt, ausgerechnet so ein Straight-Ahead-Club aus meiner Sicht fehlte. Ne, war eben was, weiß ich, die anderen wie Bill Loft und Stadtgarten und so weiter machen ja sehr vieles, aber so einen klassischen Club, Straight-Ahead-Jazz, machen sie nicht.
Ja, ich meine, wir hatten mal das Subway.
Das stimmt, das ist lange her.
Ja, genau, das war mal so einer dieser Clubs. Aber es stimmt, das hängt damit einfach zusammen, dass die Szene in Köln sehr jung auch ist, sehr avantgardistisch ist, sehr breit ist und von der Musikhochschule und von der neuen Musik stark geprägt ist. Dadurch sind eben so der Stadtgarten und das Loft, die prägen eigentlich so ein bisschen die Szene.
Das ist so. Mhm. Wie ist das denn überhaupt? Kriegst du Response zu deinen jetzt zum Beispiel auch Radiosendungen? Wie ist denn aus deinem Empfinden die Reaktion des Publikums? Das ist immer noch Nischenprodukt, ne? Also das ist ja, man sagt immer 3% sagen als erstes, Jazz interessiert mich. Und dann gibt's die 97%, die was anderes an erste Stelle setzen. Wie kommt ihr an? Merkst du das mit deinen Jazz-Sendungen?
Also ich habe tatsächlich ein bisschen Rückmeldung, weil an so ein Internetradio, so ein unabhängiges Medium, das fängt, wenn man anfängt, erstmal damit an, dass die Leute, die einen kennen, die mich aus anderen Zusammenhängen kennen, sagen, ach, der Uwe macht eine Sendung, da höre ich mal rein. Und ich habe so einen E-Mail-Verteiler, wo ich viele Bekannte, Freunde im weitesten Kreis, wo ich weiß, die interessieren sich für Musik, gar nicht mal ausgewiesener Jazzkenner, angemeldet und kriege immer wieder Antworten. Also wie gesagt, das sind keine reinen Jazzkenner oder manchmal überhaupt keine Jazzhörer. Und die mailen mir dann zurück und sagen, ach, das hat mir gut gefallen. Ich wusste gar nicht, dass der Jazz so vielfältig sein kann, dass es so eine große Bandbreite gibt. Und es hat uns sehr viel Spaß gemacht und wir werden da nächste Woche wieder hören. Ich habe sogar mal eine Rückmeldung bekommen, dass jemand extra sich ein Internetradio dafür gekauft hat. Sehr gut. Um die Sendung regelmäßig auf einem besseren Niveau zu hören, als wenn man die immer über Laptop hört.
Sehr gut.
Also ich freue mich da immer drüber, habe da gute Rückmeldungen, aber es ist nicht so, dass das jetzt wirklich Jazz-Kenner, wenn man so will, sind, sondern es sind vor allen Dingen Leute, die ursprünglich nicht unbedingt Jazz als Hauptmusikrichtung gehört haben, aber die sich darauf einlassen.
Ja, aber das ist ja im Grunde ein wunderbarer Erfolg, den man dann schon auch in diesem Feedback spürt. Ne? Ist ja ein wichtiges Thema, einfach auch Menschen zu erreichen, um sie mal zu interessieren für etwas, was sie noch nicht gehört haben oder wo sie noch nicht in der Gewohnheit so drinstecken. Finde ich perfekt.
Genau, geht mir auch so. Ich habe da auch sehr viel Freude dran. Und das bedeutet für die Sendung, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen populistisch an, aber ich achte natürlich darauf, dass da jetzt nicht nur wirklich far out und ganz abgefahrene Sachen im Mittelpunkt stehen, sondern dass da auch mal eine Abby Lincoln oder irgendwas anderes Gefälliges kommt, wo man sagen kann, ja, das ist eine Auflockerung oder Nina Simone oder etwas anderes, wo ich, und das habe ich auch immer wieder gespiegelt bekommen, dass sie sagen, ja, ist abwechslungsreich und wenn ich jetzt eine ganze Sendung könnte mir nicht vorstellen, dass ich am Sonntagmorgen zum Beispiel eine John Coltrane Themensendung machen würde, wo ich den ganzen Morgen, ich schätze den John Coltrane sehr und höre den zu Hause viel, aber das würde ich in der Sendung nicht machen.
Ja, das ist klar. Also du bist schon kundenorientiert, wenn man so will, ne? Also man achtet ein bisschen drauf, wen könnte man gewinnen?
Vielleicht so, dass ich ein Interesse daran habe, gute Musik zu spielen. Also alles, was ich spiele, ist auch so, dass ich sage, das macht mir auch selber Freude und Spaß. Ja. Ich spiele nichts, weil ich denke, das könnte irgendwem gefallen, sondern es gefällt mir auch. Aber denke auch darüber nach, könnte das Leuten gefallen? Haben die Lust darauf, dann 90 Minuten zu hören? Oder sind die nach 5 Stücken und sagen, ah, das ist mir zu anstrengend am Morgen?
Ja, 90 Minuten ist ja auch schon eine Anforderung. Ist schon ist genau. Länger als die kurze Autofahrt, die man irgendwo macht und so weiter und so
genau.
weiter.
Genau. Ja. Deshalb habe ich so ein, das hört sich fast ein bisschen furchtbar an, aber es ist in meiner Planung nichts Schlimmes. Aber ich habe schon so einen Hintergrund, dass ich gucke, sind genug Frauen einmal dabei, sind genug Vokal-Jazz-Sachen dabei, die das Instrumentale wieder ein bisschen auflockern, sind genügend lokale Musiker dabei, so dass ich versuche, da immer eine gute Mischung zu bringen.
Ja, wobei das ja immer schade ist, dass tatsächlich ja relativ wenig Frauen immer noch im Jazz unterwegs sind. Das hat sich nicht verändert. Die Sängerinnen sind es natürlich immer gewesen. Aber die Instrumentalkünstlerinnen, das ist immer noch relativ schmal.
Leider. Ja, ist das. Ich habe ja zum Frauentag eine reine Frauensendung gemacht mit der Christina Fuchs als Gast. Und da habe ich auch gemerkt, also natürlich gibt es Saxophonistin, Klarinettistin und Bassistin. Es gibt alles, vielleicht nicht so viel Schlagzeugerin, aber es gibt es alles. Wir haben sogar jetzt mittlerweile ja die erste Professorin für Schlagzeug seit vorigem Jahr.
Ja.
Es ist aber im Aufwind. Gerade hier in Köln gibt es ja eine ganze Reihe Frauen, die wunderbare Musik machen, in allen Bereichen. Ne?
Also wir spüren es auch. Also wird eigentlich immer so eine durchgängige Female Jazz Reihe gerne machen. Manchmal klemmt das da wirklich an der Anzahl der Personen, die man ja auch immer zu den richtigen Daten dann bekommen muss. Aber das sicher entwickelt sich das. Das ist ganz prima. Bist du selber eigentlich Musiker? Spielst du ein Instrument?
Nee. Nee, ich bin Musikbegeisterter, aber bin selber keine.
Aber so eine künstlerische Ader in einer gewissen Weise muss man ja vielleicht doch haben oder an irgendeiner Stelle eine Kreativität, um sich damit so auseinanderzusetzen. Gibt es irgendwas bei dir?
Ja, das, also einmal dieses Interesse an Musik und das habe ich auf jeden Fall natürlich von immer schon gehabt, sehr, sehr früh auch. Dann fotografiere ich auch auf den Jazzveranstaltungen und habe früher auch so noch mehr fotografiert. Das ist ein bisschen zurückgegangen, aber weil es auch irgendwie seine Zeit, wenn ich Radio mache, wenn ich für NRW Jazz schreibe, wenn ich auf Konzerte gehe, dass das jetzt ein bisschen pausiert hat durch die Pandemie. Aber normalerweise bin ich gut 2-3 Mal die Woche auf einem Konzert. Und dann ist das ein bisschen mehr in den Hintergrund getreten, sind das hauptsächlich Fotos, die ich auf den Konzerten selber mache. Okay. Ne? Aber das ist auch etwas, was mir sonst Spaß macht. Gestaltung, ja, genau. Kreative.
Stelle, ne? Ja, sehr gut. Ja, wenn du sagst, die 3 Konzerte pro Woche, die schaffst du derzeit nicht, weil die Clubs halt zu sind, muss man natürlich ein Wort drüber verlieren, ne? Wie du das einschätzt, weil du ja auch die Breite in Nordrhein-Westfalen kennst oder siehst über deine Aktivitäten. Wie viel gehen denn in die Knie dabei, nach deiner Einschätzung?
Das ist schwer zu sagen. Ich glaube nicht, dass wirklich Musiker aufhören würden. Ich glaube, der Till Brönner hat das mal gesagt, ja, dann werden die Taxifahrer. Ich glaube nicht, dass ein Musiker, vielleicht fährt er eine Zeit lang Taxi, wenn es gar nicht anders geht, aber er bleibt irgendwo, glaube ich, Musiker.
Profession ist ja, und auch seine Überzeugung. Ne?
Aber es ist einfach eine ganz, ganz harte Sache. Das sehe ich auch vor allen Dingen auch für Veranstalter, für alles, was noch dranhängt. Die Tontechnik und. Das ist ja nicht nur, ich meine, das weißt du ja gut, es ist ja nicht nur der Bassist, der mit seinem Kontrabass kommt und im Moment nicht spielt. Ne?
Ziemlich große Apparatur, ne? Gerade bei den größeren Veranstaltungen natürlich noch mehr.
Genau.
Ist klar, das hängt alles dran und ohne die Veranstaltung ist eigentlich für viele das klassische Geschäftsmodell kaputt. Ne? An der Stelle kann man nicht anders leider sagen.
Ja. Und das seit einem Jahr im Prinzip die kurze Lücke im Sommer, wo im Prinzip Sommerpause war, die kann man nicht rechnen.
Nee, spielt
und es
fast
ist auch noch nicht zu Ende.
Nein, es ist noch nicht zu Ende und bis es sich mal wieder ganz einpegelt, ich sag das immer hier auch meiner jungen Mannschaft, die es nie hören will, dass das Jahr 2021 noch absolut beherrschen wird.
Ja.
Das ist meine Überzeugung und dann muss man hoffen, dass das nächstes Jahr einigermaßen wieder anläuft.
Das Problem ist, ich bin auf der anderen Seite niemand, der irgendwie zu den Öffnungsfanatikern gehört oder der einfach sagt, das ist alles uninteressant. Ich habe auch mal ein Interview mit dem Martin hier, mit dem Martin Sasse, wo er auch sagt, ich weiß, ich habe das gehabt und meine Frau hatte einen schweren Verlauf oder einen mittelschweren Verlauf. Ich nehme das schon ernst, aber, und dann kommt das Aber, wir müssen diese Kultur, die man hat den Eindruck, die wird nicht wirklich ins Auge genommen, nicht in den Blick genommen. Dass also dieser Kulturbereich doch wenig beachtet wird. Ich war auf der Pressekonferenz des Mörs Festivals und dort ist jemand, die kooperieren da mit einer Ingenieurfirma, die so eine Internetplattform für das Festival machen will, wo man interaktiv streamen kann, wo das Publikum sich irgendwie beteiligen kann, so als dritte Ebene. Und der von der Firma, dieser Ingenieur, der sagte dann, ich höre hier die ganze Zeit Diskussionen darum, dass Musiker aus dem Land wegen Quarantänevorschriften nicht kommen können und da nicht und dass man Sondergenehmigung braucht. Da sagt er, aus dem Bereich, wo ich komme, gibt's das gar nicht. Ich kann überall hinfahren und kann mich mit all meinen Leuten treffen auf der ganzen Welt. Das sind Geschäftsreisen und die werden natürlich zugelassen. Dieser Kulturbereich, der wird schon als nicht notwendig oder als eine Art, ja, so ein Freizeitvergnügen
genau,
gesehen.
Genau, so als Liebhaberei gesehen. Mhm. Was es aber ja für diejenigen, die davon leben, deren Lebensinhalt das ist, ja überhaupt nicht stimmt.
Ne? Ja, das
deshalb
stimmt.
Sage ich das hier auch. Wir machen ja die Streams, die Live-Konzerte weiter. Und natürlich ist das Arbeit. Ja?
Natürlich.
Und ist ganz selbstverständlich, dass das dann auch geht und gehen muss. Aber gerade aus dem Ausland ist es natürlich derzeit schwierig. Ne? Wir müssen ja auch immer wieder umdisponieren, weil Künstler nicht anreisen können und so weiter und so weiter. Klar.
Vor allen Dingen bin ich der Meinung, dass es nicht nur relevant ist für die ganzen Menschen, die in diesem Bereich sind als Künstler oder die da dran denken, sondern dass eigentlich die gesamte Gesellschaft eigentlich Kultur braucht. Wenn etwas systemrelevant ist, dann ist das neben der Medizin und anderen Bereichen, die direkt zum Leben notwendig sind, auch die Kultur. Ich meine, was macht den Menschen aus, wenn man die ersten Höhlenzeichnungen nimmt und alles? Das ist, dass er ein Kulturwesen ist.
Ne? So ist das. Ja, das ist richtig. Insofern ist es, du sprichst das ja an, eine ganz schwierige Begrifflichkeit, ne, diese Systemrelevanz. Mhm. Denn eigentlich, aus meiner Sicht, ich nenne das immer mit den zwei Begriffen. Das eine ist wirklich die kulturellen Errungenschaften, das zweite ist soziale Interaktion. Und beides schlägt man uns derzeit eben gezwungenermaßen, muss man zugeben, aus der Hand. Aber das ist gesellschaftlich extrem schwierig.
Ja, und es ist auch natürlich im Einzelfall, man hat manchmal den Eindruck, also ich will jetzt nicht zu viel kritisieren, weil ich verstehe, dass man die Kontakte natürlich reduzieren will bei ansteigenden Inzidenzien und so weiter. Aber man hat natürlich manchmal die, wenn man das beobachtet und sagt, es geht jetzt ein Jahr, warum hat man sich nicht ernsthaft mit den Veranstaltern, mit den Künstlern hingesetzt und hat gesagt, welche Konzepte haben wir? Ich erinnere mich, ich bin in der kurzen freien Zeit im September ja hier gewesen und habe die Christina Brodersen mit ihrem Mann live erlebt. Ja. Und ihr hattet ja ein völlig ausgereiftes Konzept von Temperaturmessung mit Maske an. Und
ja,
das war ja nun mit Luftfiltern und allem drum und dran, wo man sich fragt, kann man auf die... Ich war auch ein anderes Beispiel, ich war im WDR und habe dort aus dieser Reihe Neue Musik ein Konzert wahrgenommen. Da waren immer zwei Plätze neben mir frei. Da war ein über die andere Reihe frei. Also da konnte man sich nicht mehr anstecken. Und
ja,
da gibt es sicher Möglichkeiten. Und da habe ich manchmal den Eindruck, dass man sich da nicht Mühe genug gibt oder dass es nicht so interessant ist oder so wichtig genommen wird.
Sagen wir mal so, die Unsicherheit ja auch bei denjenigen, die entscheiden müssen. Und ich bin der Letzte, der sich da zu einem Entscheider hochschwingen möchte. Das finde ich schon auch schwierig. Aber natürlich ist es auch eine große Unsicherheit, die da drin steckt. Und dann entscheidet man halt was, ich sag mal, die normale, so empfundene Volkswirtschaft möglichst wenig tangiert. Und dann berührt es eben gerade diese Bereiche, ne, die du ansprichst. Da kommt das zustande. Aber es geht, glaube ich, tatsächlich in der gesellschaftlichen Komponente dadurch eine Menge verloren. Eine Menge. Also man hat das, glaube ich, auch verstanden, aber man löst das eben nicht mit Geld, so ohne weiteres. Ne? Man kann jetzt einen großen Topf da hinstellen, aber ich müsste ihn ja auch nutzen dürfen. Kann ich zu großen Teilen nicht. Ne? Das,
ja.
Das ist so. Ja, sehr schön. Okay. Ja, wir müssten mal gucken, ob wir über deine Aktivitäten, sowohl bei NRW Jazz wie beim Radio insbesondere, war das nicht auch mal fruchtbar machen können jetzt für eine Clubaktivität. Liegt ja eigentlich nah, ne? Weil wir zumindest in großen Teilen ein ähnliches Publikum erreichen wollen und auch interessieren und begeistern wollen für den Jazz.
Ja, also gerne. Ich bin da auch eigentlich angetreten damit, dass mir das Vernetzen der Szene, das ist ja ein Grundthema oder der Grundgedanke von NRW Jazz auch, dass man sagt, wir müssen die Künstler zusammenbringen.
Ja.
Und das ist mir auch wichtig. Also natürlich freue ich mich, wenn viele Leute Spaß haben, die Musik zu hören. Aber wenn das darüber hinausgeht, dass eben Künstler dorthin kommen können, ihre Platten vorstellen,
ja,
oder dass wir haben wir wollen das auch noch ausbauen, dass live, das ist ja im Moment auch nicht möglich, aber dass live gespielt werden kann, dass auch Leute dort spielen können oder dass wir mit aus einem Club vielleicht eine Übertragung machen können und sowas.
Ja, ne? Genau. Ihr habt auch einen Raum, ne? Oder ein Studio.
Ja, genau. Auf der Aachener Straße ist das. Da haben wir einen,
sehr schön.
Auf einem guten Niveau auch. Das ist eigentlich steht dem WDR nichts nach. Es ist halt nur ein Platz in dem Sinne, ne?
Und da sind dann überwiegend ehrenamtliche Mitarbeiter?
Ja,
das ist so, ne? Sonst kriegt man das ja gar nicht hin.
Sind nur ehrenamtliche Mitarbeiter. Und ursprünglich war das mehr von der Ausrichtung her, das ist ja immer noch sehr stark vertreten, sowas wie Clubmusik und elektronische Musik. Mhm. Aber in den letzten Jahren kam so der Wunsch, und dass man sagt, wir wollen das breiter aufstellen und der Jazz soll da auch seinen Platz bekommen. Und mittlerweile haben wir einige Jazz-Sendungen auch und
wunderbar.
So ist das so ein bisschen, es gibt sogar eine Philosophie-Sendung, also mit einem rein, wenn man sich überlegt, dass früher nur ein DJs da aufgelegt haben. Das verändert sich auch.
Sehr gut. Ja, prima. Dann kann ich dich heute Abend zumindest einladen, dazu mal ein bisschen einen unserer Young Talents zu hören. Du weißt, wir machen auch einmal die Woche immer so eine Serie mit Studenten, weil die Musikhochschule ja auch hier quasi ein Steinwurf weg ist, überhaupt kein Problem. Und dann laden wir entweder jemand alleine ein, heute ist Pianist nochmal hier, oder eben Duos oder Trios, die gerade am Start sind. Das ist mir auch wichtig, dass wir nicht nur die schon Arrivierten hier einladen, sondern auch eine Plattform und Bühne sind für diejenigen, die gerade starten oder auf dem Weg zum Start sind.
Ja, schön. Ja, also das sind vielleicht, ich glaube, es gibt zwei Gruppen, die im Jazz es schwer haben. Das sind einmal die ganz Jungen, die erst Fuß fassen müssen. Aber für die gibt es eine ganze Reihe Förderpreise und solche Dinge. Aber Leute, die dann irgendwann mal 10, 15 Jahre im Geschäft sind, die können sich an all diesen Fördermaßnahmen und Preisen nicht mehr wirklich beteiligen. Die müssen dann gucken, dass sie wirklich über die Runden kommen. Und wir haben ja mal von NRW Jazz in Zusammenarbeit mit der Landesregierung so eine Untersuchung gemacht, eine
Studie,
wie prekär die Verhältnisse da sind. Wer kein Lehrauftrag an der Hochschule hat, wer nicht irgendwo im Musikbereich, im Produktionsbereich oder so noch eine Stelle hat oder an einer anderen Musikschule arbeitet, der hat es sehr, sehr, sehr schwer.
Also man muss im Grunde versuchen, so ein zweites Bein hinzubekommen, ne? Sonst wird es schwierig. Auf der anderen Seite, ich sag das häufiger, ich schmöker oft so in den beiden Bänden da vom Jazz-Thing über die American Heroes rum und das sind ja nun alles wirklich im engeren Sinne Stars oder bekannte Leute. Die haben aber auch alle Höhen und Tiefen hinter sich und teilweise unter der Brücke geschlafen, wirklich. Also die Künstler haben ja zu einem großen Teil auch wirklich diese absolute Konzentration auf ihre Musik und alles andere ist ihnen auch fast egal. Ne? Also sie müssen natürlich überleben.
Ja, es gibt natürlich auch noch Biografien, wo man dann sieht, die 2, 3 Jahre haben sie pausiert oder 4 Jahre, weil sie irgendwo dann doch als Lehrer oder als Geschäftsmann oder sonst irgendwo gearbeitet haben, weil sie einfach die Familie auch ernähren müssen. Das ist immer das Problem. Bin ich alleine oder
kann man sich vieles erlauben, ne?
Muss
ich kann man viel Risiko nehmen.
Genau, bin ich verantwortlich für eine Frau und Kinder und naja, gut, USA ist sicher noch ein heißeres oder härteres Pflaster.
Ja.
Weil es da viel, viel weniger Subventionen gibt oder so gut wie gar keine. Das ist sehr schwierig. Wir sind ja schon, ich hoffe, dass das niemand mir übel nimmt, aber wir sind ja nicht in der schlimmsten Situation. Also in Deutschland gibt es schon eine ganze Reihe Kulturförderung. Ich habe immer wieder mit Musikern, auch aus anderen Bereichen, aus der Indie und aus der Rock'n'Roll-Szene, die sagen, was in England oder in Amerika vor allen Dingen, die kommen hierher, weil die froh sind, wenn sie während der Tournee diese Möglichkeiten alle bekommen, die sie sonst in Amerika überhaupt nicht haben.
Das stimmt. Wobei ich immer bin ja so ein bisschen kritisch auch der Fördermentalität, die immer so aus diesen sogenannten öffentlichen Kassen kommt. Ich meine ja, dass die Menschen eigentlich auch mehr ja Spaß und auch Bewusstsein dazu entwickeln könnten, auch wirklich selber zu fördern. Also das auf einer privateren Ebene zu machen, als wir das tun. Also meine immer, dass die Erwartung an den Staat vielleicht auch zu einseitig teilweise ist. Natürlich immer gut, wenn er Kultur fördert, aber man könnte vielleicht von vielen Menschen mit kleinen Beiträgen, die dann aber sich ja auch addieren, auch mehr erwarten. Da ist auch immer so eine Erwartungshaltung. Das kommt irgendwie automatisch. Aber automatisch ist eigentlich nichts.
Ja, also ich bin ein großer Freund der Kulturförderung natürlich in allen Bereichen. Weil ich, aber auf der anderen Seite natürlich, wenn Radio 674 ist ja auch ein Beispiel,
klar,
wo Leute sich zusammentun und sagen, wir finanzieren das selber.
Und
wir
macht wollen, das Spaß.
Genau, weil
das ist ja eine große Unabhängigkeit auch.
Genau, wir brauchen keine Rücksicht auf irgendwelche Werbeträger nehmen oder schauen, mag der das oder wollen die das oder wollen die uns irgendwelche Vorschriften machen oder müssen wir darauf achten? Überhaupt nicht. Wir können machen, was wir wollen und es liegt an uns, dass wir das Beste daraus machen.
Genau. Prima, dann gucken wir jetzt mal nach dem Young Talent und ich bedanke mich bei dir. Uwe Bräutigam war heute Abend bei uns zu Gast. Ich habe mich sehr gefreut, einen wirklich Jazz-Enthusiasten und überzeugten Jazzer hier zu haben und dann auch noch mit Kölner Lokalkolorit. Vielen Dank, Uwe Bräutigam.
Ja, danke. Hat Spaß gemacht.